Antje Weiters, Sie interessieren sich für alles, was man mit der Geige machen kann. Sie spielen als Solistin auf den großen Bühnen der Welt. Sie machen Kammermusik in kleiner Besetzung. Sie leiten Orchester als Konzertmeisterin von der ersten Geige aus und unterrichten als Professorin an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Wie passt das alles in ein Leben?
Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht so kompliziert, weil jedes das andere auch befruchtet. Also letztendlich geht es immer um Musik und in welcher Art und Weise man das macht, ist für mich egal. Und außerdem bin ich jemand, der immer neue Herausforderungen braucht. Ich könnte nicht 3 Violinkonzerte eine ganze Saison spielen. Also insofern brauche ich diese Abwechslung und ich brauche auch diesen Input, der natürlich durch die anderen Kollegen kommt, der auch durch die Studenten kommt. Also insofern passt das für mich eigentlich und es ist gar nicht so weit voneinander entfernt alles.
Mir haben Musikerkollegen mal gesagt, sie hätten noch nie jemanden getroffen, der so viel Energie hat. Empfinden Sie sich selbst auch als Energiebündel?
Ja, das sagen immer alle. Ich kenne es ja nicht anders. Also ja, es stimmt, ich habe ziemlich viel Energie. Ich bin unglaublich ungeduldig, vor allem auch mit mir selbst. Und es gibt natürlich auch die Momente, wo ich gar keine Energie habe, aber da sieht mich keiner.
Wie entsteht denn Energie in der Musik?
Also Energie hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass man immer sozusagen over the top ist, sondern ja, es geht vorwärts. Ja darum, was man, genau, sondern es ist ein Reichtum, der innerlich entsteht.
Und was blockiert das Ganze? Weil das gibt es ja manchmal auch, dass man im Konzert sitzt und denkt, oh, es fehlt was.
Da müsste man sich wahrscheinlich die jeweilige Situation anschauen. Also ich kenne auch Konzerterfahrungen, wo ich nicht so reingekommen bin, wie ich das gern gehabt hätte. Das kann manchmal mit Nervosität zusammenhängen oder dass man sich einfach nicht wohlfühlt und dass man auf einmal Angst hat oder dass man sich auch physisch nicht bereit fühlt. Da ist jeder so anders, dass ich wirklich nur für mich da sprechen kann. Und normalerweise auch, wenn man denkt, man hat überhaupt keine Kraft heute Abend und dann geht die Musik los und dann werden irgendwie die Akkus angeklickt und es geht dann eben doch.
Also die Musik setzt was frei.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch die Kraft der Musik und ich hoffe ja auch immer, dass das beim Publikum passiert oder jedenfalls bekomme ich oft Reaktionen, dass genau das passiert und das ist ja dann das Unglaubliche an einem Live-Erlebnis.
Wie wichtig ist Ihnen denn Freiheit auf der Bühne?
Ja, Freiheit gehört zur Kreativität dazu. Also die Frage ist, wie man Freiheit definiert. Ich bevorzuge ja eine Freiheit, die sich auf Grundlage dessen abspielt, was der Komponist geschrieben hat. Und da entsteht ja trotzdem ein unglaublicher individueller Freiraum, auch wenn man sich an die Partitur hält. Aber ohne Freiheit geht's gar nicht. Also dann ist es abgestanden für mich.
Kommen sich denn Freiheit und Sicherheit manchmal ins Gehege?
Da gibt es sehr unterschiedliche Typen von Musikern, glaube ich. Es gibt die, die eine unglaubliche Emotionalität haben und trotzdem immer noch Herr der Situation sind. Also ich bin jemand, der sehr auf Risiko geht und da kann auch schon mal was passieren oder dann passiert eben auch was. Aber ich glaube, da ist jeder anders. Manche können das besser noch austarieren. Ich bin einfach kein perfekter Spieler in dem Sinne, dass nie irgendwie Unfälle passieren. Finde ich aber auch nicht so schlimm inzwischen. Also jetzt bin ich inzwischen so alt, dass ich sage, ich finde es nicht mehr so schlimm. Ich bemühe mich zu Hause, die Vorbereitung so zu machen, dass ich einen großen Wert auch auf diese Perfektion lege. Und auf der Bühne passiert dann das, was passiert. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig. Wenn mal so ein Unfall passiert, ist es, glaube ich, wirklich nicht so wichtig. Das ist für einen selbst, nimmt man es viel schlimmer wahr als vielleicht das Publikum.
Ich glaube auch, niemand möchte ein cleanes Konzert, was nur auf Perfektion ausgerichtet ist, sondern eben dieses Erlebnis, dass etwas sprudelt, das was in Bewegung gesetzt wird.
Ja gut, das eine und das andere schließen sich nicht unbedingt aus. Und wir haben natürlich trotzdem diesen inneren Ethos, dass es möglichst perfekt ist mit einem großen künstlerischen Erlebnis in dem Moment, sowohl für uns als auch für das Publikum. Auf der anderen Seite gibt es ja diesen schönen Spruch von den Schauspielern, die sagen, oh, heute war ich unglaublich drin in der Rolle. Und dann sagt ein guter Freund zu ihm, ja, aber du warst noch nie so schlecht. Also es ist immer eine Frage auch, wie man, man muss doch schon noch rational auch Herr der Situation sein. Also dieses nur hineingeben und gar nicht mehr mitbekommen, was passiert, ist sicherlich auch nicht hilfreich.
Haben Sie das manchmal, dass Sie sich so ganz verlieren?
Nee. Also ich kann mich total verlieren und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn noch eingeschaltet ist.
Was auf der Geige auf keinen Fall ein Fehler ist.
Nee, ich glaube auch nicht. Nein, weil es gibt ja auch sowas wie Konzeption, grobe Konzeption, die eine Rolle spielt. Das Urteilsvermögen ist einfach noch da und das finde ich für mich wahnsinnig wichtig. Also ich gehe auch von der Bühne und weiß ganz genau, womit ich nicht zufrieden war und wo was nicht so gelaufen ist, wie ich das gern gehabt hätte.
Frau Weiters, geplant war dieses Gespräch im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Corona-bedingt sind wir jetzt aber über eine App verbunden. Ich bin beim SWR in Stuttgart im Studio 14. Und Sie, wo sind Sie?
Ich bin zu Hause in Potsdam jetzt. Also ich sitze in meinem Haus, schaue ins Grüne und bin ganz begeistert von der Technik oder von den technischen Möglichkeiten, dass das so klappt, dass ich Sie so höre, als ob Sie direkt neben mir sitzen. Es ist wirklich unglaublich.
Corona, das bezeichnet ja nicht nur ein Virus, sondern es ist auch ein musikalischer Begriff. Corona heißt Fermate, also dieser Halbkreis über der Note mit einem Punkt in der Mitte. Mhm. Das bedeutet so viel wie innehalten, anhalten, die Zeit dehnen. Und genau dazu zwingt uns ja gerade auch das Virus. Wie sieht dieses Innehalten für Sie gerade aus?
Ich versuche im Moment jeden Tag ganz neu zu leben. Also ich versuche nicht zu viel über die Zukunft nachzudenken, weil ich glaube, dann würde ich depressiv werden. Ich versuche, die positiven Dinge im Moment rauszuziehen und das ist eben dieses Innehalten. Manchmal müssen wir auch dazu gezwungen werden, aber ich sehe natürlich auch die vielen existenziellen Nöte um mich herum, bei meinen Freunden, Bekannten. Und es wird sehr darauf ankommen, wie lange diese Zeit anhält. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass das Publikum merkt, wie sehr sie Konzerte und Kultur im Gesamten vermissen. Natürlich merken wir jetzt alle, oder ich merke, dass ich den richtigen Beruf ergriffen habe, weil ich merke, wie sehr es mir fehlt. Hm. Und nach einem großen, großen Loch, in das ich natürlich gefallen bin, ab dem 13. März, jetzt habe ich auch wieder angefangen, so eine Stunde pro Tag wenigstens mal die Geige anzufassen. Und es macht mir sogar Spaß. Und man übt mal viel ruhiger, ohne Druck. Und es hat irgendwas, was einen auch sehr innerlich befrieden kann.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Geigerin Antje Weiters. Wie lange können Sie ohne die Geige überleben? Könnten Sie?
Das habe ich jetzt so direkt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe mir diesen Sommer lustigerweise einen 5-wöchigen Urlaub geplant. Jetzt wird es sehr, sehr, sehr viel länger. Also insofern, ich versuche also über den Sommer immer eine lange Auszeit zu nehmen. Das brauche ich auch. Das hilft mir auch, die Akkus wieder aufzuladen, auch die Freude an der Musik wieder lebendiger werden zu lassen. Und insofern, ja, 4-5 Wochen, vielleicht geht es auch mal 3 Monate, ich weiß es nicht.
Also ohne eigentlich die Geige bin ich ja faul.
Ich habe es ja noch nie probiert. Mhm. Also insofern, aber 5 Wochen waren gar kein Problem. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Und danach freut man sich wieder drauf. Es klingt zwar dann scheußlich, die erste Zeit. Vor allem der Klang, linke Hand geht eigentlich, aber der Klang ist erstmal weg. Ja. So diese Feinmotorik, die man braucht, um seinen Klang zu produzieren, das ist ja was sehr Individuelles, die ist wirklich erstmal weg. Aber was man merkt, ist, dass der Kopf wieder viel freier, viel schneller ist. Das unmittelbare Empfinden ist viel direkter irgendwie, also viel intensiver. Also insofern, Pausen tun auch gut.
Sie haben mal gesagt, Frau Weiters, die Geige ist meine Stimme. Also Ihr, wirklich Ihr künstlerisches Ausdrucksmittel. Gäbe es denn für Sie eine Alternative?
Glaube ich nicht. Ich meine, ich habe es natürlich auch nicht ausprobiert, aber ich denke, dass dieser Geigenklang mir doch direkt irgendwie aus der Seele spricht und einfach dem sehr nahe ist, was ich ausdrücken will. Also ich glaube, da gibt es keine Alternative. Nein.
Das Geigespielen ist ja für den Körper eine ziemlich asymmetrische Angelegenheit. Machen Sie ein Ausgleichstraining?
Also das Allerwichtigste für mich ist, dass ich einen natürlichen, möglichst natürlichen Zugang zum Instrument habe. Das ist übrigens auch was ich bei meinen Studenten in allerersten Stunden immer mache. Das heißt, dass man wirklich von der inneren Balance ausgeht, der inneren Mitte, das klingt jetzt furchtbar esoterisch, meine ich aber gar nicht so, sondern dass die Geige eben einen nicht nach links zieht, was man immer denkt, weil sie einfach links sitzt, aber dass man immer ein Gefühl für den Atem und für die, ja, für den Atem ist eigentlich richtig, dass der Atem schwingt, und das kann nicht sein, wenn man sich verdreht. Also ich achte sehr darauf, dass man sich nicht verdreht. Dass man in natürlichen Bewegung ist, dass die Bewegung nicht von der Geige vorgeschrieben wird, sondern von der musikalischen Empfindung. Und solche Dinge sind mir wichtig. Natürlich ist es trotzdem keine gesunde Haltung. Da kann man sagen, was man will. Ich tue insofern was, dass ich doch regelmäßig zum Osteopathen gehe. Jetzt, wo ich ganz viel Zeit habe, auch regelmäßig meine 5 Tibeter mache. Also das sind so... Und das ist super. Und dann ist der ganze Körper einmal gestretched und es ist Sauerstoff in jedem Muskel und das hilft. Ansonsten bin ich eher ein bisschen faul, gebe ich zu.
Trotzdem, ohne Disziplin geht Geige spielen natürlich überhaupt nicht. Was ist Ihnen denn beim täglichen Üben wichtig?
Ja, da, also das ist immer so eine heikle Frage. Also das mit dem täglichen Üben, das kommt sehr darauf an, wie viel Zeit man dafür hat und ob das überhaupt möglich ist, es täglich zu machen. Also wir reden jetzt nicht über Corona-Zeiten, sondern wenn wir über den normalen Alltag sprechen, da bin ich froh, wenn ich mir ein bisschen Zeit zum Üben abstauben kann.
Was heißt denn dann ein bisschen?
Naja, also mehr als eine Stunde ist das dann oft nicht. Also ich habe immer gesagt, ich übe eigentlich meistens, wenn ich unterwegs bin. Und ich bin Gott sei Dank auch jemand, der, also das muss ich jetzt auch mit Vorsicht sagen und ist natürlich den jungen Leuten jetzt nicht zum Nachahmen empfohlen. Ich habe nie wahnsinnig viel geübt, in meinem ganzen Leben nicht. Habe aber dadurch gelernt, sehr selbstreflektiert zu üben und damit in kürzester Zeit möglichst viel zu erreichen. Das heißt nicht möglichst schnell üben, das meine ich damit nicht, sondern dass Üben immer ein kreativer Prozess ist und dass dieses stundenlangen Wiederholen eigentlich gar nichts bringt.
Vor allem, wenn man sich nicht mehr selber zuhört, oder?
Genau.
Sondern maschinell
abspielt. Also es ist dieses, genau. Dieses sich selbst zuhören, immer reflektieren, immer überlegen, was will ich eigentlich mit dem nächsten Mal, wenn ich das jetzt spiele, erreichen? Wie kann ich es erreichen? Und da hat mir natürlich das Unterrichten unglaublich geholfen, weil da muss man sich über diese Dinge noch viel mehr Gedanken machen. Und das ist auch ein großes Thema mit meinen Studenten. Wie übt man eigentlich richtig? Und insofern komme ich mit relativ wenig Übezeit aus.
Viele Musiker starten zum Beispiel mit Bach in den Tag und sagen, das klärt ihren Geist und das beflügelt ihre Fantasie. Haben Sie auch sowas wie so einen Sonnenaufgangskomponisten?
Ja, das ist natürlich Bach. Also erstens mal ist Bach wirklich was, was die Seele reinigt. Dann ist es für das Instrument was unglaublich Reinigendes. Also auch, dass man die ganzen Obertöne rein dann wirklich hört. Also wirklich, das hat was mit Intonation und freiem Klang und dass das Instrument atmet und mit einem dann atmet. Und so kann man wunderbar sich selbst innerlich reinigen. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun. Aber mir macht es durchaus auch jetzt, wo ich Zeit habe, Spaß, mir ein bisschen die Finger zu brechen. Also ich habe jetzt wieder die Paganini-Kapricen rausgeholt. Das hätte ich auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich mal dazu Lust habe. Aber im Moment ist es so, weil ich eben Zeit habe und ich muss es ja auch nicht auf der Bühne spielen, sondern das mache ich jetzt wirklich für mich. Und da merke ich, dass auch das eine andere Fitness noch bringt. Also Bach und Paganini. Im Moment.
Heiße Kombination, einmal Zirkus und einmal die Klarheit.
Na, Paganini ist ja nicht nur Zirkus. Also das ist beste italienische Oper. Okay. Mit größten Herausforderungen instrumentaler Art.
Lassen Sie uns über Ihren Lebensweg reden, Frau Weiters. Sie stammen aus Guben in Brandenburg, direkt an der polnischen Grenze.
Ja, das steht in meinem Pass. Aber eigentlich stamme ich aus Cottbus. Ich bin nur in Guben geboren, weil das Krankenhaus in Cottbus in Quarantäne war.
Was war da los?
Keine Ahnung, was da los war. Also es wurden alle werdenden Mütter wurden in andere Krankenhäuser geschickt und meine Mutter wurde halt nach Guben geschickt und deswegen bin ich in Guben geboren. Aber außer die paar Tage im Krankenhaus dort habe ich eigentlich von Guben nie was mitbekommen. Ich war vor 4 oder 5 Jahren auf einer Fahrradtour mal wieder dort, aber ansonsten kenne ich die Stadt
damit
überhaupt nicht. Nee, ich kenne sie gar nicht. Also ich bin wirklich in Cottbus aufgewachsen.
Und mit 4,5 Jahren haben Sie dann angefangen zu geigen. Wie kam es dazu?
Ja, also meine Mutter hatte schon das Interesse, dass ihre 3 Kinder sich mit Musik beschäftigen. Und meine Schwester, die ist 1,5 Jahre älter. Und die hat mit 6 angefangen. Ganz normal, wie man das einfach damals gemacht hat. Mit Schulanfang zusammen sozusagen. Und dann war die Kleine, die das auch unbedingt machen wollte. Mhm. Tja, wie das so ist. Und so bin ich da reingerutscht. Und dann war es eben mit 4,5. Aber ich habe angefangen auf einer Viertelgeige, weil es keine Achtelgeige damals gab. Oh, das heißt, der vierte Finger, ne, also der kleine Finger, war noch gar nicht lang genug und so. Also ich möchte nicht wissen, wie das damals geklungen hat, aber ich habe trotzdem angefangen.
Ja, die klingen ja meistens nach Pappe, diese kleinen Geigen, aber sie haben durchgehalten.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Zum Glück.
Die arme Familie und die armen Nachbarn, die das ertragen müssen, kann ich nur sagen. Also ich selbst kann mich daran nicht mehr wirklich erinnern, aber ich muss ja Spaß gehabt haben, sonst hätte ich es nicht weitergemacht.
Die DDR hat begabte junge Musikerinnen ganz gezielt gefördert. Und ich glaube, Sie haben auch von dieser Förderung zunächst mal profitiert.
Ich habe sehr davon profitiert. Ich war an der Musikschule in Cottbus und die Förderung ging ja damit los, dass man Hochschulprofessoren in die Musikschulen geschickt hat, um zu schauen, was gibt's da so für Talente. Und das ist natürlich in Cottbus auch passiert. Und so kam dann auch die Idee auf, dass ich in die Spezialschule für Musik nach Dresden gegangen bin im Alter von 12 Jahren. Und diese Spezialschulen waren natürlich auch eine Förderung. Da hatte man Unterricht bei Hochschulprofessoren. Es gab Tonsatz, Gehörbildung, Musikgeschichte, also alle diese Fächer, die natürlich zu einem vernünftigen Musiker dazugehören. Ich habe Klavier gelernt, das habe ich allerdings auch schon an der Musikschule gemacht. Und dann kam halt die Hochschule und wir mussten ja noch nicht mal eine Aufnahmeprüfung machen damals.
Das ging direkt
alle,
durch.
Die Spezialschule gut abgeschlossen haben, waren automatisch in der Hochschule immatrikuliert. Also das System ist vielleicht zu vergleichen mit den Sportschulen, nur dass es, glaube ich, etwas lockerer war. Wir hatten zwar einen Übeplan, also vor allem in Dresden. Ich kann mich erinnern, dass wir unglaublich viel Spaß auch hatten. Also ich habe das nie als Drill irgendwie empfunden oder habe mich nicht drillen lassen. Dann, als ich studiert habe und so die ersten Wettbewerbserfolge kamen, gab es auch die Möglichkeit, in der DDR selbst viele Konzerte zu spielen, was für mich unglaublich wichtig war.
Weil Bühnenerfahrung ist unglaublich toll.
Bühnenerfahrung sammeln, man konnte Fehler machen, die nicht gleich online waren, wie heute. Sondern man konnte wirklich lernen und Erfahrung sammeln. Und in dieser Hinsicht bin ich dem System sehr dankbar.
Wie politisch war Ihr Leben denn in der DDR?
Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo sehr offen diskutiert wurde, wo auch ganz selbstverständlich die Tagesschau geguckt wurde, weil ich ja in Cottbus war und das ging ja. Ne? Also in Dresden ging das dann nicht mehr. In Dresden, das Einzige, was wir im Tal der Ahnungslosen, wie das damals bezeichnet wurde, empfangen konnten, war der Deutschlandfunk mit Störsender. Oh. Ansonsten nur, ja, es ging ja nur über Antenne. Die Kabellösung hatten wir ja damals noch nicht. Dresden lag halt im Tal, da hat man nichts empfangen. Und Cottbus hatte das Glück, dass Berlin nicht weit weg war, West-Berlin. Und deswegen haben wir alle Radiosender und Fernsehsender aus West-Berlin empfangen können, wenn man die Antenne richtig ausgerichtet hat. Das war auch lustig, weil ab und zu wurde die Antenne dann wieder Richtung Osten ausgerichtet. Dann ging wieder jemand aufs Dach. Es war ein Mehrfamilienhaus. Also so, ich bin ja in einer sogenannten Platte groß geworden, also im Neubau. Und da gab es eine Gemeinschaftsantenne für alle und ab und zu war sie nach Westen ausgerichtet und ab und zu nach Osten. Das finde ich schon wahnsinnig lustig. Und dann war natürlich der Empfang, vor allem der Fernsehsender, relativ schlecht. Aber ich kann mich erinnern, dass wir morgens, sonntags immer Rias gehört haben. Immer. Das lief einfach bei uns zum Frühstück. Und insofern bin ich wach aufgewachsen mit Informationen, die nicht so gefiltert waren wie in der DDR. Und dann in der Spezialschule, klar, ich hatte auch so ein paar Situationen, wo ich dann die falschen Fragen gestellt habe, wo dann meine Mutter nach Dresden bestellt wurde, was ist denn bei Ihnen los? Das gab es natürlich. Auf der anderen Seite ist Musik ja relativ unpolitisch. Also Musik machen kann man auch, ohne dass man sich politisch verbiegen musste. Also wenn man in so einem Staat lebt, also mir taten immer die Sportler leid, die sich dann aufs Vaterland bekennen mussten, damit sie überhaupt reisen durften. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es bei der Musik da immer noch sehr viel lockerer zuging. Aber das Problem dieses Systems war es natürlich, dass man mit zwei Wahrheiten aufgewachsen ist. Wobei für mich die eine Wahrheit keine Wahrheit war. Aber man wurde quasi dazu erzogen, genau zu überlegen, wann man was sagt. Also, und das fand ich dann schon belastend. Also schon in der Schule war das, was meine Mutter gesagt hat, so, aber über diese Dinge redet ihr bitte nicht in der Schule. Klar, sonst hätte sie Probleme bekommen. Sie war Lehrerin und wie kann das sein, dass eine Lehrerin zu Hause Westfernsehen guckt?
Und die Antenne, ja, heute kann man ja
Gott sei Dank... Nein, sie ist da nicht hoch, das waren andere. Also jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie da mal hochgegangen ist und die Antenne wieder umgedreht hat. Aber das ist natürlich schwierig gewesen. Irgendwie musste man sich mit diesem System arrangieren. Es gab auch die Seite, die wir vorhin besprochen haben, nämlich diese Förderungsseite. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht in diesem System groß geworden wäre, weil meine Mutter sich eine vernünftige Ausbildung nicht hätte leisten können. Also man muss die Sache, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Aber dieses Lernen, eigentlich nicht die Wahrheit sagen zu dürfen, das fand ich sehr belastend. Ich hatte natürlich das Glück, auch in der Hochschule, dass ich immer Leute hatte, die die Hand über mich gehalten haben. Also ich hatte nie Besuch von der Partei, die mich geworben haben. Ich hatte nie Besuch von der Stasi. Also das glaubt mir niemand, obwohl ich reisen durfte. Und es gab einfach Menschen, die für mich gebürgt haben, die gesagt haben, lass die mal. Und die vielleicht auch wussten, dass meine politische Einstellung so ist, wie sie ist. Oder so war, wie sie war. Und insofern hatte ich einfach wahnsinniges Glück. Aber ich muss mal meine Stasi-Akte rausholen. Mal gucken. Ich habe sie immer noch nicht angeschaut. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Wie haben Sie denn dann die Wende erlebt?
Für meine Generation, ich meine, ich war noch nicht mal 24. Ich bin kurz danach 24 geworden, als die Mauer fiel. Das war natürlich der richtige Moment. Und ich sehe heute noch die Bilder und kann es kaum glauben. Also das ist, es ist immer noch diese unglaubliche Emotionalität, die damals da war. Also das ist eine Art von... Also ich finde es toll, dass wir das alle erleben durften, weil ich glaube, so eine emotionale Situation erlebt man kaum sonst in seinem Leben.
Sie unterrichten seit 2004 als Professorin an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Da haben Sie
sogar schon seit 1999 erstmal an der ODK. Das darf ich natürlich nicht unterschlagen.
Ja, genau. Und danach erst kamen Sie an die Eisler-Musikhochschule. Da haben Sie selber studiert. Wie war das denn für Sie, an Ihre alte Hochschule zurückzukommen, aber dann natürlich in einer ganz anderen Position?
Das war eben möglich dadurch, dass ich vorher 5 Jahre an der ODK war. Ich habe ja nach dem Studium sofort angefangen zu unterrichten. Also es hat mich immer interessiert. Ich habe meinem damaligen Lehrer gesagt, ich habe totale Lust darauf. Und dann hat er mir geholfen, einen Lehrauftrag damals zu bekommen. Das war damals noch einfacher als heute. Habe ich auch Glück gehabt. Und dann habe ich lange im Lehrauftrag unterrichtet. Dann bekam ich meine Gastprofessur. Das war alles noch an der Eisler Hochschule. Und dann habe ich die volle Professur an der ODK bekommen, glücklicherweise damals 1999, und war weg. Ich glaube, man muss weg. Man muss weg aus dem eigenen Haus. Weil sonst bleibt man, das verstehe ich auch, man bleibt immer der, der man war, als man so als kleiner, unwissender Student anfing. Das habe ich auch immer ein bisschen gespürt, als ich noch dort unterrichtet habe. Aber nachdem ich dann zurückkam, erstens war das Kollegium ein ganz anderes, hatte sich sehr verändert und ich wurde anders wahrgenommen als vorher. Und das hat es mir dann einfacher gemacht. Also ich würde sagen, das war ein Zurückkommen an eine andere Hochschule und ich hatte mich natürlich in diesen 5 Jahren auch entwickelt und bin als Erwachsener dann zurückgekommen, sagen wir es mal so.
Vor jedem Musikstudium steht ja eine knochenharte Aufnahmeprüfung und die jungen Geiger müssen mal zeigen, was sie können. Wie wählen Sie denn aus, wen Sie in Ihre Klasse aufnehmen?
Sie müssen natürlich vor allem erstmal die Aufnahmeprüfung bestehen. Das heißt, meine Kollegen müssen auch Ja sagen. Das ist wichtig zu sagen. Was mich interessiert, ist, dass ich Ihnen gerne zuhöre, dass Sie mich mit irgendetwas berühren. Sie müssen natürlich Geige spielen können, das ist ja klar. Also ich bin aber trotzdem gern, wenn da ein paar Dinge nicht funktionieren, nehme ich das gerne im Kauf und kann auch diese Basisgeschichten mit Ihnen machen. Aber ich muss ein Mitteilungsbedürfnis und ein Klangbedürfnis und auch eine Bühnenpräsenz, die muss ich sehen.
Wie erkennt?
Und das sieht man in der Aufnahme. Das sieht man in der Aufnahmeprüfung.
Ja. Auch bei den 18-, 19-Jährigen, dass die großes Potenzial haben und man das noch wachküssen muss oder befeuern darf oder wie auch immer?
man kann das nicht genau erklären, aber man merkt das schon. Es hat mal den ein oder anderen Irrtum hat es natürlich auch gegeben, auch bei uns in der ganzen Kommission. Das passiert, das ist aber menschlich. Aber in den meisten Fällen erahnt man, was da für Potenzial da ist. Und trotzdem entwickeln sie sich dann oft dann noch anders, als man gedacht hat. Bei manchen geht es viel schneller, als man gedacht hat. Bei anderen dauert es ein bisschen länger. Aber das Potenzial, was man da hört, ist doch da. Und das hört man in 2 Minuten.
Und Sie als Lehrerin, als Professorin, haben dann die Aufgabe, dieses Potenzial zu befeuern oder weiter rauszulocken. Wie machen Sie das?
Ja, ich glaube, was man als Lehrer machen kann, ist ausschließlich das rausholen, was in einem drin ist. Also was in dem Studenten drin ist. Ich weigere mich auch, etwas aufzufropfen sozusagen. Sie müssen aus sich selbst diesen emotionalen Reichtum und diesen künstlerischen Willen haben. Weil alles andere ist, nenne ich dann immer die Affenmethode. Also wenn ich ihnen vorspiele und sie spielen es nach, da gibt es natürlich Leute, die können das super. Aber dann spielen sie wie ich. Das ist ja nicht das, was ich erreichen will. Was ich erreichen will, ist, dass sie ihrer eigenen Stimme Klang verleihen können mit dem Instrument. Und dazu gehört natürlich eine natürliche Körperbehandlung mit dem Instrument. Dazu gehört ganz selbstverständlich ein fundiertes instrumentales Handwerk, das muss sein. Gute Ohren, man kann die Ohren unglaublich entwickeln. Und eben auch den Mut zur Selbstständigkeit, zum sich selbst vertrauen und ihnen dabei helfen. Das ist eigentlich das, was ich gerne erreichen möchte.
Was empfehlen Sie Ihren Schülern denn im Umgang mit Stress, mit Versagensängsten, mit Lampenfieber, also mit all diesen Dingen, die gerade das, was Sie eigentlich rauslocken wollen, einengen können?
Sie müssen das Vertrauen haben, über diese Dinge mit mir zu sprechen. Das haben Sie, Gott sei Dank. Und jeder hat das in einem anderen Maße und geht damit anders um. Dann gibt es ja bei uns an der Hochschule Gott sei Dank dieses musikphysiologische Zentrum, was mit der Charité zusammenarbeitet. Da gibt es Fächer, die sich sehr mit diesen Problematiken auseinandersetzen. Da können Sie sich auch extern sozusagen Hilfe holen. Dann kann ich natürlich aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Also ich habe wahnsinnige Erfahrungen mit Lampenfieber, weil mich das mein Leben lang begleitet hat. Es ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser als früher. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was in Ihnen vorgeht. Und kann Ihnen dann natürlich auch ein paar Hilfestellungen geben. Das Erste ist es, sich einzugestehen, es zu erkennen und es auch zuzulassen. Sich nicht dagegen zu wehren, weil dann wird es nur noch schlimmer. Vor allem in der Bühnensituation. So der sogenannte zittrige Bogen, ja, der dann, wenn man sich dagegen wehrt, wird er immer schlimmer. Sondern einfach dieses Zulassen, sich auf seine eigenen Stärken besinnen, dann geht das auch weg.
Wenn Sie sagen, das hat Sie selber so lange begleitet, wie sieht das dann aus? Stehen Sie hinter der Bühne kurz vorm Auftritt und denken, um Gottes Willen, Sie würden am liebsten wo ganz anders sein in dem Moment?
Das hatte ich oft. Also ich hatte oft diesen Fluchtgedanken, bevor ich auf die Bühne raus musste. Oft hat sich's gelöst auf der Bühne, manchmal aber auch nicht. Also ich habe dann auch manchmal Konzerte gespielt, die eng waren, wo ich nicht mich befreien konnte. Kann damit heute viel besser umgehen. Ich bin auch nicht mehr so existenziell nervös. Es war eine richtige existenzielle Angst früher. Mhm. Die hängt aber auch mit anderen Dingen zusammen. Das hat manchmal gar nicht unbedingt was mit dem Geigenspielen zu tun. Und da muss man sich vielleicht auch in anderer Art und Weise diesem Problem stellen, damit es besser wird. Und jetzt bin ich immer noch nervös. Und ich möchte auch nervös sein, weil das auch etwas freisetzt. Es gibt ja eine sehr positive Nervosität. Also jetzt ist es so, dass ich oft wie so ein Tiger im Käfig, im Dressing Room rumlaufe, oft zu viel Energie habe. Anspielproben sind so eine Sache bei mir zum Beispiel, das ist total lustig. Inzwischen habe ich verstanden, dass ich da oft mehr Energie habe als die anderen, weil jeder geht ja mit dieser Situation anders um. Also habe ich auch bei der Kamerata Bern manchmal gesagt, wieso sind die denn so lahm in der Anspielprobe?
Und das war aber ich. Ein Orchester ist in einer anderen Situation, ja.
Ja, nee, aber das ist ja auch, die waren dann auch nervös, nur jeder geht halt anders damit um. Und auch in der Kammermusik merkt man das, manche fahren dann eher runter, um dann auf der Bühne. Und deswegen treffen dann manchmal sehr unterschiedliche Energielevel aufeinander. Und es ist eine Frage der Erfahrung, das auch zu kapieren. Und dann inzwischen sage ich immer, wenn ich sowas feststelle, oh, okay, ja, wir sind auf einem unterschiedlichen Energielevel unterwegs. Ich weiß, ja. Aber das gehört bei mir irgendwie dazu. Und ich möchte auch eigentlich die ganze Zeit spielen vorher und brauche das irgendwie so, um die zu viele Energie erstmal loszuwerden. Dann geht's auf der Bühne meistens. Aber es ist wirklich, da sagt jeder was anderes. Diese ganz, ganz schlimmen Ängste habe ich nicht mehr, Gott sei Dank.
Jetzt haben Sie die Kamerata Bern erwähnt. Sie waren viele Jahre lang die künstlerische Leiterin und sind dem Orchester auch immer noch sehr eng verbunden. Und oft stehen Sie auch als Solistin vor dem Orchester und leiten es gleichzeitig an. Also Sie spielen ohne Dirigenten. Und wenn man Sie dabei beobachtet, dann hat man den Eindruck, das macht Ihnen riesigen Spaß.
Ja, das macht auch riesigen Spaß. Also, weil, wenn man mit so einem Ensemble wie zum Beispiel der Kamerata Bern arbeitet, die kannten mich natürlich, ich war ja dort, wie lange war ich da? 9 Jahre als künstlerische Leiterin. Die kennen ja jede meiner Zuckungen, ja. Also, die wissen, was eine Augenbraue bedeutet, sozusagen, ja. Und ich kenne sie auch so gut, dass ich alles aufnehmen kann, was von dort kommt. Das funktioniert nur, wenn alle Verantwortung übernehmen. Gerade wenn ich als Solist spiele, dann kommt der Konzertmeister Sternchen in dem Konzertmeister, also wie auch immer man das jetzt genderneutral sagen soll, eine unglaubliche Verantwortung zu. Und auch den Stimmführern, auch den Bläsern. Also das ist im Prinzip dann Kammermusik im großen Rahmen. Und wenn man sich sehr gut versteht, kann da eine unglaubliche Freiheit entstehen. Ich probe natürlich dann auch das Tutti so intensiv, wie als wenn es jetzt eine Sinfonie wäre. Also ich bin dann schon für die Einstudierung zuständig, aber für das, was dann auf der Bühne passiert, sind alle von einer unglaublichen Wichtigkeit. Man muss sich immer nur hüten, dass nicht manche dann denken, ich würde nicht gern mit Dirigenten spielen, weil das habe ich ab und zu mal gehört. Und das ist totaler Quatsch, weil das ist was total anderes. Wenn es zwischen Solist und Dirigenten harmoniert, gibt es nochmal eine andere Energie. Und das kann man deswegen gar nicht miteinander vergleichen. Das eine ist eine kammermusikalische Herangehensweise und das andere ist eine symphonische Herangehensweise. Und wenn man einen super Dirigenten hat, der auch das Hören des Orchesters animiert, also das Hören jedes einzelnen Musikers animiert, dann entsteht ja auch so eine unendliche Freiheit oder vielleicht sogar noch mehr. Im Idealfall kann beides toll sein, wird nur sehr unterschiedlich wahrscheinlich vom Hörerlebnis sein.
Was passiert denn bei diesem kammermusikalischen Musizieren mit Orchester? Also wenn Sie als Konzertmeisterin vorm Orchester oder mit dem Orchester spielen ohne Dirigent, was passiert dann, wenn es da einen Musiker gibt oder auch mehrere, die was ganz anderes wollen, die in eine ganz andere Richtung wollen? Wie viel Psychologie brauchen Sie da?
Das habe ich Gott sei Dank noch nie so erlebt, als dass man nicht darüber diskutieren kann. Diskutieren ist ja auch wichtig. Auch in der Kamerata Bern gab es dann natürlich auch mal eine andere Meinung. Aber das ist ja auch meine Aufgabe, die ernst zu nehmen, die dann mal auszuprobieren und sich dann zu entscheiden, was man macht. Nichtsdestotrotz, einer muss den Hut aufhaben. Also natürlich, Basisdemokratie ist was Tolles. Aber wenn es ums Musikmachen geht, die Verantwortung letztendlich muss dann schon ich übernehmen. Ich muss dazu auch bereit sein. Also das sage ich dann auch manchmal. Ich sage, vertraut euch, ich übernehme die Verantwortung. Ja, wenn es dann nicht klappt. Aber natürlich bin ich dankbar für jeden Impuls, der aus dem Orchester kommt, der zielführend ist. Wenn es aus einer großen Begeisterung und aus einer großen Motivation für das Stück herauskommt und für die Sache, die wir da gerade gemeinsam machen, ist das auch was Wunderbares. Und ich habe auch schon viel gelernt durch solche anderen Meinungen. Sicher gehört da Psychologie dazu, das glaube ich gar nicht mal, es gehört eher Empathie und soziale Kompetenz von allen dazu.
Sagt die Geigerin Antje Weiters, heute Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Frau Weiters, Sie sind sehr viel unterwegs, haben einen prallvollen Terminkalender. Bleibt da Zeit für ein Privatleben?
Ja, nicht wirklich. Also mein Leben ist schon durch die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten innerhalb der Musik, die ich mache, ausgefüllt. Natürlich, es gibt Dinge, die ich gerne mache. Und Freunde treffen gehört dazu. Das ist gerade sogar schwierig in Corona-Zeiten. Ja, das finde ich so absurd. Ich würde so wahnsinnig gern meine Freunde treffen, die jetzt endlich alle mal in Berlin sind, weil wir ja alle nicht reisen dürfen und es geht nicht. Also das ist so ein bisschen traurig. Ich mache eigentlich sogar gern Sport, fahre sehr gern Fahrrad. Joggen ist nicht so mein Ding, aber Fahrradfahren mache ich wahnsinnig gerne. Wie gesagt, mit Freunden treffen, mit Freunden kochen, guten Wein trinken, ein gutes Buch in die Hand nehmen. Also da gibt es schon viele Dinge, die außerhalb der Musik auch noch stattfinden. Mein Bruder ist nicht weit weg, da habe ich dann auch ein bisschen Familienanschluss. Da gibt es meine 3 Nichten und Neffen, die ich wahnsinnig mag. Und da gibt es auch dann in dieser Art ein bisschen Privatleben.
Sind die stolz auf Sie?
Ich hoffe, die nehme ich als völlig normale Tante wahr, die mit Ihnen einfach Blödsinn machen kann. Weil das ist ja das Schöne bei den Tanten. Die dürfen immer den Blödsinn machen.
Hören Sie sich denn auch Konzerte von Kollegen an?
Also ich bin überhaupt kein großer Musikhörer, muss ich leider sagen. Vor allem, was jetzt Aufnahmen angeht. Geigenmusik höre ich mir fast nie an, es sei denn, es spielt ein befreundeter Musiker, dann gehe ich wahnsinnig gern hin. Und ich gehe auch lieber in Konzerte. Also ich höre mir wahnsinnig gern Sinfoniekonzerte oder Opern. Oh, ich liebe Oper. Oder Streichquartettkonzerte. Wenn ich Zeit habe, gehe ich lieber in Konzerte, als dass ich es mir zu Hause auf Konserve anhöre. Aber wenn ich überhaupt Musik höre, dann keine Geigenmusik.
Und haben da auch andere Musikrichtungen Platz? Oder fühlt Sie die Klassik, die sogenannte klassische Musik, so komplett aus, dass Sie sagen, das ist das, was ich hören will?
Also manchmal höre ich im Autoradio auch mal andere Sender, aber meistens genieße ich dann die Stille. Wenn ich den ganzen Tag Musik gehört habe oder wenn ich von irgendwoher zurückkomme und bin müde, und dann mache ich das Autoradio aus oder dann bleibt auch hier zu Hause jedes Gerät auf Silent. Also ich brauche wirklich die Stille. Die Ohren müssen sich auch mal ausruhen.
Viele Musiker erzählen mir, dass sie nach dem Konzert oft so ein krasses Tief erleben. Also während des Konzerts auf der Bühne volles Adrenalin, volle Konzentration, und dann ist alles vorbei. Und wenn sie auf einer Tournee sind, manchmal sind sie dann allein in der Stadt, allein im Hotelzimmer, und es ist irgendwie nichts mehr um sie rum. Wie erleben Sie diese Diskrepanz?
Das ist dann nicht so schlimm, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Ich glaube, das ist für die armen Pianisten, die dann Klavierabende spielen, ist das sicher noch viel problematischer. Meistens kennt man ja irgendjemanden. Wenn man zum Beispiel bei irgendeinem Orchester als Solist ist, kennt man fast überall inzwischen jemanden, mit dem man dann vielleicht noch einen Absacker trinken kann. Also das Problem ist ja das Adrenalin. Man weiß dann nicht, wohin mit dem Adrenalin. Und wenn man dann alleine ins Hotelzimmer geht, ist das ein ziemliches Einsamkeitsgefühl. Ich denke, das kennt jeder. Wenn man in der Kammermusik unterwegs ist, ist es überhaupt kein Problem. Dann geht man zusammen was Schönes essen und der Adrenalinpegel sinkt gemeinsam. Und dann, das ist dann eher eigentlich auch eine schöne Erfahrung, wenn man sich gut versteht. Ich habe auch ein paar Soloabende gespielt. Das ist komisch. Aber ich bin Gott sei Dank nicht jemand, der dann in Depressionen verfällt. Aber es ist eine gewisse Leere da. Das stimmt schon.
Wir sind im Beethoven-Jahr. Wahre Kunst ist eigensinnig, ist einer von Beethovens berühmten Aussprüchen. Stimmen Sie ihm dazu?
Ja, also dass der Ausspruch von ihm kommt, das liegt auf der Hand. Und eigensinnig klingt ein bisschen negativ, aber ich würde sagen, es ist extrem individuell. Und da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Aber ich meine, wenn man ihn als Komponisten sieht, das ist schon ein besonderer Kopf und eine besondere Persönlichkeit gewesen, der auch genau wusste, was er da leistet. Und das war ja nicht so selbstverständlich in diesen Zeiten. Also für ihn passt das hundertprozentig.
Welches Stück von Beethoven möchten Sie denn immer wieder spielen?
Ja, das ist bei uns Geigern ja ganz leicht. Es gibt einfach nur dieses eine unglaubliche Violinkonzert, was er geschrieben hat. Und das kann man immer wieder spielen, ohne dass auch nur irgendeine Abnutzung eintritt, weil man immer wieder was unglaublich Tolles, Neues entdeckt und diese Musik einen so gefangen nimmt in dem Moment, wo sie beginnt. Aber natürlich, es wäre falsch zu sagen, dass nicht auch in der Kammermusik, dass es nicht auch da Stücke gibt, die man auch 100-mal spielen könnte. Also die späten Streichquartette. Ich habe leider nicht alle gespielt, aber wenn man sich damit befasst, das ist ja bis heute noch teilweise rätselhaft, was er da gemacht hat. Das kann man in einem Menschenleben nicht schaffen, was dieser Mensch uns da hinterlassen hat.
Das Violinkonzert haben Sie auch auf CD aufgenommen. Wie oft spielen Sie das pro Jahr? Ist das so einer Ihrer Renner im Repertoire?
Also das ist schon erstaunlich oft gefragt. Ich versuche ja immer, ein möglichst gemischtes Repertoire über das Jahr zu haben. Aber in diesem Jahr wäre es ziemlich häufig gekommen. Jetzt fallen aber doch auch einige Beethoven-Konzerte Corona zum Opfer. Also im Herbst soll ich es noch ein paar Mal spielen. Jetzt schauen wir mal, ob das dann auch stattfindet, hoffentlich.
Das Beethoven-Konzert, können Sie das einfach so aus der Schublade ziehen? Haben Sie das so in den Fingern, dass Sie damit gerade auf die Bühne können?
Ja, das gehört mit zu den Stücken, die man absolut im Repertoire hat und nicht viel Zeit braucht, um sie wieder aufzufrischen.
Was lieben Sie daran?
Es ist diese unglaubliche Poesie gepaart mit dieser, allein schon diese Idee, dass er das Stück mit 4 Paukenschlägen anfängt. Und das zieht sich ja durch das ganze Stück, diese Diskrepanz, dieser Konflikt zwischen diesem Statischen und der Poesie, die er im ersten Thema hat und was er damit macht, diese Details und was das mit einem vor allem macht, wenn man es spielt, das ist kaum vergleichbar mit irgendeinem anderen Stück. Und der zweite Satz ist sowieso nicht von dieser Welt.
Und der dritte zeigt plötzlich eine humorvolle Seite, die man Beethoven und seinem ernsten Blick manchmal gar nicht so zutraut.
Ach, ich finde diesen Humor bei Beethoven, den findet man ganz, ganz häufig. Er ist ja schließlich Rheinländer. Und manchmal ist es sogar fast, also um Gottes Willen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, fast ein bisschen platter Humor sogar. Ich finde den Humor bei ihm ganz, ganz, ganz häufig, neben allen humanistischen und abgründigen und paradiesischen Momenten.
Neben den paradiesischen Momenten gibt es ja auch diese Momente der großen technischen Schwierigkeit, auf die Beethoven oft überhaupt keine Rücksicht genommen hat. Wie hat er den für die Geige komponiert?
Naja, das Problem bei Beethoven, aber das ist ähnlich wie bei Mozart, ist, dass jeder Ton eigentlich wie ein Juwel sein muss. Und das ist die Herausforderung, diese Reinheit im Klang, auch Intonation natürlich, dass jede Phrase natürlich geführt ist, die richtige Freiheit hat, ohne zu viel zu machen. Die Schwierigkeit liegt jetzt nicht in einem Virtuosentum, sondern die Schwierigkeit liegt darin, dass wirklich jede Note seinen richtigen Klang, seinen richtigen Platz, seine richtige Aufgabe sozusagen hat. Alle großen Komponisten haben nicht wirklich fürs Instrument geschrieben. Das ist bei Schubert genauso und bei Schumann, bei Brahms. Die haben sich nicht drum geschert, ob das jetzt funktioniert. Es ist halt unsere Aufgabe, das Funktionieren zu machen und die Schwierigkeit nicht hören zu lassen.
Würden Sie Beethoven gerne treffen?
Wahnsinnig gerne. Ich glaube, das wäre ein sehr... Er hat ja auch gern mal ein Glas Rotwein getrunken, glaube ich. Also hört man so. Auch ich hätte ihm so viele Fragen zu stellen. Also es gibt so viele Stücke, wo ich ihn einfach fragen würde, was ihm da gerade im Kopf rumging. Aber ich glaube, das geht jedem Musiker so, dass man Komponisten treffen möchte und Fragen stellen möchte, die man sich selbst nicht beantworten kann oder nur sehr persönlich beantworten kann. Und es hilft immer, das finde ich ja das Tolle auch bei zeitgenössischer Musik, wenn man Komponisten hat, die genau wissen, was sie schreiben und wenn man sich mit ihnen darüber austauschen kann. Und dann kann man auch mal feststellen, wie unterschiedlich manchmal die Intention des Komponisten sind und das, was man in bester Absicht dann selbst daraus macht.
Bei Beethoven haben wir das Glück, dass es sehr viel Forschung gibt, viele Skizzen, viele Materialien, die zumindest so einen Geschmack davon geben, wie er gearbeitet hat, woran er gefeilt hat. Beschäftigen Sie sich mit sowas?
Ich finde das total interessant. Also ich bin jetzt keine von den Musikern, die ausschließlich in Bibliotheken gehen und sich die Handschriften anschauen. Wenn ich eine zur Hand kriege, finde ich es faszinierend. Ich habe auch ein paar, die Gott sei Dank dann auch verlegt worden sind, sodass man sie auch erwerben kann. Und ich finde das unglaublich spannend, reinzuschauen, weil man durch die Art des Schreibens auch sieht oder erahnen kann, was emotional in diesem Moment durch den Kopf des jeweiligen Schöpfers sozusagen gegangen ist. Also bei Beethoven ist dieses Kämpfen um jede Note ist schon unglaublich. Oder auch wie er dann ein Crescendo schreibt oder ein Diminuendo. Das sagt ja auch viel über die Intensität des, was er da innerlich gehört hat, aus. Finde ich übrigens genauso bei Schubert, wo wir so viele unterschiedliche Urtextausgaben haben, wo man sich dann manchmal fragt, hä, das ist doch die gleiche Handschrift. Wenn man dann die Handschrift sieht, würde man es dann teilweise vielleicht sogar noch anders interpretieren. Es ist vor allem eine Frage der Intensität, die man da sieht.
Die anders nochmal durchkommt als im gedruckten,
ja, natürlich. Ja, als auf dem gedruckten Papier natürlich, klar. Es ist wie mit einer Handschrift und einem Computerabdruck.
Alle Menschen werden Brüder. Dieser Zusammenhalt, die menschliche Verbindung, von der Beethovens 9. Sinfonie spricht, erleben Sie die so ganz direkt, wenn Sie Musik machen?
Wow, das ist ja ein Anspruch. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, wir haben ein sehr gemeinsames Erlebnis in dem Moment. Und das ist schon unglaublich viel wert. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man Humanismus spüren kann. Das wäre schön, wenn es der eine oder andere spürt in dem Moment. Aber ich glaube, die Kraft ist wirklich das gemeinsame Erleben.
Antje Weiters, vielen Dank fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.